Und jetzt lese ich den Predigttext und heute gibt es keine Folie zum Mitlesen. Das heißt, ihr könnt ganz entspannt einfach nur mal zuhören. Der Predigttext steht im Jeremia, erstes Kapitel, die Verse 1 bis 10 und 17 bis 19. Und ich lese in der Übersetzung der Basisbibel. In diesem Buch stehen Worte des Jeremia. Sein Vater war Hilkia und stammte aus einer Familie, aus der die Priester von Anatot im Land Benjamin kamen. Das Wort des Herrn kam zu Jeremia im 13. Regierungsjahr König Joschias von Juda. Joschia war ein Sohn Amons. Auch während der Regierungszeit seiner Söhne kam das Wort des Herrn zu Jeremia. Zuerst unter König Joachim von Juda und bis zum Ende der Regierungszeit Zidkias von Juda. Zidkias Regierungszeit endete nach 11 Jahren, genau im 5. Monat, als Jerusalem in die Verbannung geführt wurde. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich im Mutterleibe geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach, mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautete der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Du aber, mach dich bereit und tritt vor. Sag ihnen alles, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor ihnen, sonst werde ich dir Angst vor ihnen einjagen. Ich werde dir heute Kraft geben. Du wirst wie eine befestigte Stadt sein, eine Säule aus Eisen, eine Mauer aus Bronze. So wirst du ganz Juda widerstehen können, den Königen des Landes, den hohen Beamten, den Priestern und dem ganzen Volk auf dem Land. Sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht bezwingen können. Denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Amen.
Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass wir dieses Wort hören können. Das ist ein uraltes Buch, was Jeremia aufgeschrieben hat. Und dass das jetzt für uns auch gelten soll und kann, das können wir gar nicht so erwarten. Das kannst nur du bewirken und ich möchte dich bitten, dass du das tust. Wir haben jetzt ja noch viel vor, wir haben hier diese Predigt vor, wir haben gleich noch die Anbetungslieder, Abendmahl. Und ich lade dich sehr ein, uns zu bewegen, uns anzusprechen. Amen. Wer war letzten Sonntag alles da? Wer hat die Predigt gehört? Vielleicht auch nachgehört. Man kann die ja sogar nachhören im Podcast. Dann wisst ihr ja, also für alle anderen, es gab letztes Mal ein tolles Bild, das Jeremia gezeichnet hat. So, das war für manche ganz motivierend und andere haben das eher ein bisschen schwierig gefunden. Da schreibt nämlich der Jeremia, dass wir mit Pferden laufen sollen. Er sieht, was heißt uns, er sieht Jeremia, hey, du beschwerst dich schon, wenn du spazieren gehst, ich sehe dich mit Pferden laufen. Ich finde das super. Also mich motiviert das, ich gehöre zu der Fraktion und für andere klang das so mühsam hinterher hecheln. Aber so ist es nicht gemeint, um das nochmal klar zu sagen. Ich hoffe, ich kann das nochmal klarstellen heute. Es geht zuerst um ein Rennen aus der Kraft Gottes. Und das kann nicht hinterher hecheln sein. Es geht hier vor allem darum, dass wir echt mit Gott leben. Deshalb ist der Titel von dem Bild, da steht das ja auch drauf, echt leben, und zwar in Ehrfurcht und Gnade. Echt leben. Wir sollen so leben, was meine ich damit? Was wir leben sollen und nicht das, was andere leben und auch nicht, was andere denken, was wir leben sollen, sondern wir sollen das leben, was wir leben sollen. Das, was Gott möchte. Und zwar in enger Verbindung mit ihm. Und wie kann das gehen? Und letzte Woche habe ich das in der kleinen Rückblick jetzt etwas dazu gesagt, dass es darum geht, dass wir uns nicht so in Belanglosigkeiten verlieren. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch mal so einen Check gemacht hat letzte Woche, wie viel Minuten, nein, seien wir ehrlich, wie viele Stunden haben wir mit belanglosem Zeug verbracht? Wie viele Stunden? Und das zu ändern bedeutet immer wieder neue Entscheidungen zu sagen, nee, mach ich jetzt nicht, ich mach das. Also es sind immer ganz viele kleine Entscheidungen, die uns dazu bringen können, dass wir dann lernen, für größere Entscheidungen gute Entscheidungen zu treffen. Wie verbringe ich meine Zeit? Darum ging es. Nicht belanglos und auch nicht belanglos glauben, sondern intensiv, bewusst und gestalterisch. Noch eine Frage an euch. Wer, also ich weiß schon von zweien, wer hat angefangen, den Jeremia-Brief, ich meine das Buch, zu lesen? Ah, da geht mir das Herz auf. Gut. Ist toll, oder? Ihr müsst jetzt was zur Motivation für die anderen sagen. Also, herzliche Einladung, das noch zu tun. Jeremia war ein Mann Gottes, der ganz nah so am Herzschlag Gottes tatsächlich auch gelebt hat und geglaubt hat. Und je enger man mit Gott verwoben ist, desto mehr spürt man auch davon, wie Gott die Menschen sieht. Jeremia hat einen Titel als Prophet, und zwar ist er der weinende Prophet. Das werdet ihr, die ihr das durchlest, und alle, die heute noch anfangen damit, merken, das ist tatsächlich so, dass er immer klagt und weint, weil er das Leid sieht, wie Gott es sieht. Weil er die Menschen sieht, wie Gott sie sieht. Und die Verlorenheit der Menschen, dass sie von Gott getrennt sind. Und das kennt man so in der Intensität, glaube ich, nur an einer Stelle nochmal in der Bibel. Und zwar als Jesus einmal auf Jerusalem zugeht, da dreht sich ihm sein Inneres um. Und er fängt an zu weinen, weil er die Verlorenheit Jerusalems sieht. Und Verlorenheit meint auch hier die Trennung von Gott. Mit Pferden rennen heißt also mehr wollen. An dem Ort, an dem wir sind, mehr wollen. Wenn du jetzt Lehrerin oder Lehrer bist, dort mehr wollen. Oder als Mutter oder Vater, Partnerin oder Partner, Arzt oder Ärztin, Rentner oder Rentnerin, egal was. Mehr wollen auf dem Weg oder mit Gott unterwegs zu sein. Letzte Woche bin ich ja mutig eingestiegen, nicht in Kapitel 1, sondern gleich mal Kapitel 11 und 12. Ist ja auch ein langes Buch, das zweitgrößte des Neuen Testaments. Aber jetzt möchte ich doch noch mal zum Anfang gehen. Wir haben es ja eben schon gehört. Und ich habe festgestellt, es gibt eine große Gefahr beim Bibellesen. Und zwar, egal, ob wir Bibel lesen, weil wir irgendwie was abhaken wollen oder weil der Pastor vielleicht dazu rät, das unbedingt zu tun oder so, oder ob wir eine ganz große Fragestellung haben gerade, wie soll ich mich entscheiden? Egal, wie ist die Gefahr da, dass man hingeht und dann dieses Einfinger-Gottes-Willen-Suchsystem anwendet und sagt, jetzt muss Gott zu mir reden und dann schlage ich die Bibel auf und ach ja, ach, das heißt das für mich. Oder eine andere Gefahr, dass wir etwas lesen. Zum Beispiel haben wir eben hier gelesen, ich werde dich zur Stadt machen, ich werde dir die Kraft geben, dass du stark bist, oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn wir das lesen im Alten Testament, dann sind wir vielleicht so, ach ja, so, oh, das bin ich, oh danke. Oder den Geburtstagsvers, also nichts dagegen. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass da sind nicht wir mit gemeint gewesen. Das ist erstmal anderen geschrieben worden. Da waren andere Personen, denen hat Gott das zugesagt. Und wie selbstverständlich übernehmen wir das? Ach ja, ja, für mich. Das ist auch für mich. Das funktioniert aber nur auf der Seite. Dass zum Beispiel der Prophet Hosea eine Prostituierte heiraten musste, um dem Volk zu verdeutlichen, dass Israel sozusagen Gott betrügt mit anderen Göttern. Das habe ich selten gehört. Ja, habe ich gelesen, sollte ich auch machen. So, also das passiert nicht. Funktioniert die Übertragung nicht, sondern nur bei den schönen Sachen, die uns sowieso auch gut passen. Also eine gewisse Gefahr, und vielleicht sollten wir das Bibellesen da ein bisschen ändern, nämlich so, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, was steht da, und dann zu gucken, was können wir über Gott lernen und was von dem, wie vielleicht auch Jeremia reagiert, kann ich auf mein Leben anwenden? Was kann ich von Jeremia lernen? Was erfahre ich über Gott an sich, an seine Eigenschaften? Und das wirklich zu übertragen, bevor ich gleich in den Text gehe und sofort alles auf mich beziehe. Gutes, aber vielleicht auch manchmal Schlechtes. Es geht ja in dem Text los, vielleicht ist euch das aufgefallen. Andere Bibelübersetzungen schreiben dann auch so und so, Ben, so und so. Das heißt eigentlich Vater von, oder die Basisbibel hat es gleich übersetzt, das ist der Sohn von, so wie das für uns ein bisschen besser klingt. Ganz viele Namen kommen da am Anfang vor. Ich glaube, 7 Namen insgesamt. Und diese Namen zeigen uns, warum stehen die da im Buch? Die zeigen uns, das ist ein echtes Buch. Also das ist in der Geschichte verankert. Das waren Zeitgestalten. Das ist jetzt nicht ein Märchen irgendwie, es begab sich aber oder sowas, sondern, ach nee, das ist kein Märchen. Also irgendwie, es ist konkret in einer Zeit verwurzelt, und das Buch ist echt. Es war eine reale Person in einer realen Zeit. Und sie lebten, Jeremia lebte in Anatot, das ist eine Stadt, in der ein Priestergeschlecht lebte, und er gehörte auch dazu. Anatot war nicht die erste Adresse, und das Priestergeschlecht, das da lebte, war auch nicht die erste Adresse unter den Priestern. Also eher so ein bisschen zweitklassig alles. Und das ist alles, was wir erfahren. Und da kann man noch nachschlagen, was bedeutet Jeremia. Das ist im Alten Testament auch mal sehr bedeutend, dass man weiß, was das bedeutet. Und Jeremia bedeutet, Jahwe, also Gott ist hoch erhaben. Und wenn wir das jetzt verstehen wollen, dieses Buch, dieses große, wichtige Buch, dann ist es wichtig zu verstehen, wer ist denn dieser Jeremia eigentlich? Was war denn das für ein Typ? Und da, jetzt wissen wir schon mal, also so ein zweitklassiger Prophet, könnte man sagen. Also von seiner Abstammung her kann man das schon mal feststellen. Aber ich glaube, was man jetzt auch schon feststellen kann, wenn es wichtig ist, Jeremia gut zu verstehen, ihn zu kennen, muss man wissen, wo er herkommt, wer er war, und genauso gilt das auch für uns. Ist ja eigentlich so nicht so schwer, oder? Wer bist du? Kann man schnell beantworten, oder? Die Frage, wer bist du? Es sind ja ein paar Leute, die ich nicht kenne. Wer bist du? Kann man schnell mal fragen. Aber es, also ich meine jetzt nicht, was du machst, was für einen Job du hast oder so. Ich meine auch nicht, wer deine Familie ist, sondern wer bist du? Welchen Namen würde man mit dir in Verbindung bringen? Welche Ereignisse würde man mit dir in Verbindung bringen? Welche Spuren und welche Narben wurden in deinem Leben hinterlassen? Wer bist du? Ist doch nicht so leicht die Frage, oder? Wer bist du? Wer bin ich? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Was hat mich geprägt? Was gehört zu mir? Mit Pferden rennen heißt, dass wir unser Leben leben und nicht das, was uns von anderen aufgezwungen wird. Wenn wir das tun, letzte Woche habe ich ein Zitat gebracht, da hat Eugene Peterson gesagt, dann sind wir lebendig tot. Nee, das war dieser Tscheche. Lebendig tot zu sein, wenn wir nicht das leben, was wir nicht unser Leben leben, sondern das, was andere von uns wollen. Es ist heute, glaube ich, noch größer, noch gefährlicher, noch wahrscheinlicher, dass wir es tun, weil wir einfach alles mitbekommen. Wie leben die anderen? Ich sehe es auf allen Kanälen, ich sehe Bilder von irgendwelchen Menschen, die mich vielleicht auch gar nicht interessieren, was die tun. Ich kann ihr ganzes Leben verfolgen, fast live oder teilweise wahrscheinlich auch live. Und dann merke ich, nee, so sollte ich vielleicht leben, aber so lebe ich nicht, kann mich ganz unzufrieden machen. Oder als Motivation, ich möchte gerne so leben wie die, weil das scheint das echte Leben zu sein und ich merke gar nicht, dass das nicht stimmt. Deswegen, bevor wir in diese Falle tappen, ein Leben leben zu wollen, was andere leben, sollten wir gut wissen, wer wir sind. Wir müssen uns kennen. Woher kommen wir? Wo sind wir? Und natürlich auch, wo es hingehen soll. Vielleicht wollen wir all diese Dinge schnell erreichen. Vielleicht sind wir ganz motiviert, auch geistlich Dinge ganz bald zu erreichen. Vielleicht fällt es uns leicht, uns so Visionen hinzugeben. Dein Leben sollte, du veränderst ganz Kiel. Wir hatten mal jemanden in der Gemeinde, der hatte so eine Vision, pro Jahr 1500 Menschen zu taufen in der Förde und so. Ja, konnte sich schnell begeistern. Die Frage ist nur, hänge ich da die Pferde vielleicht sogar ab? Galoppiere ich ihn davon? Ich glaube schon, dass wir die Welt verändern können, dass wir mit den Pferden laufen, aber das heißt unser Leben leben, mit Gott zusammen. Und dann sind wir auch im richtigen Tempo, nicht zu schnell und auch nicht zu langsam, und dann ist es genau richtig. Außerdem, wenn wir in der Bibel lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass es oft auch große zeitliche Abstände gibt. Dann liest man das in der Bibel ganz schnell und das ist vielleicht ein Kapitel vergangen, aber das waren dann vielleicht mehrere Generationen. Und als ich darüber nachdachte, wir haben es ja jetzt gehört, dann war der König und dann die ganze Regierungszeit war er und dann waren wieder, das sind Generationen vergangen. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was, oh Gott, ich will doch für dich mein Leben geben und so, dann könnte es ja sein, dass wir nur so einen Vorbereitungsjob haben, am Rande, wichtig, aber nicht unerlässlich, und merken, dass es gar nicht so sehr um mich geht, dass mein Leben vielleicht gar nicht so bedeutend für das Geschehen dieser Welt ist, wie ich vielleicht dachte. Es geht nicht mehr nur um mich, sondern auch um das Größere. Und das stellt mich in Frage, will ich wirklich so auf Gott hören, will ich mich gebrauchen lassen oder will ich nur einfach sehen, wie mein Leben gut funktionieren kann. Für echte Geschichten, unsere eigenen, auch die der anderen, Narben, Erlebnisse und Entwicklungen fehlt mir oft Zeit und Ruhe oder vielleicht sogar das Interesse. Gott hat mit jedem eine Geschichte, das glaube ich sicher. Ich weiß nur nicht, ob wir sie kennen. Kennen wir unsere Geschichte, die Gott mit uns vorhat? Ich habe mal eine tolle Geschichte gehört von einem Rabbi, der dann gesagt hat, wenn ich einmal sterbe, dann wird Gott mich nicht fragen, warum hast du nicht wie Mose gelebt? Warum hast du nicht so ein Leben geführt wie Mose? Er wird mich nur fragen, warum hast du nicht dein Leben gelebt? Und auch nicht ein Leben als Rabbi, sondern dein Leben. Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird er nicht fragen, hey, warum warst du nicht so einer wie Peter Strauch oder Billy Graham oder Mose oder Jeremia. Diese Frage werden wir nicht hören. Wir werden nur die Frage hören, hey, wieso hast du nicht dein Leben gelebt? Eigentlich, nochmal zurück zu Jeremia, weiß man ja relativ wenig über Jeremia, glaube ich. So wie das mit diesen Fragen vielleicht auch unter uns wäre. Vielleicht habt ihr ein paar hier in der Gemeinde, wo ihr denkt, die kennen mich ganz gut, aber wie gut kennen die dich wirklich? All deine Geschichten, deine Narben, deine Erlebnisse, deine Entwicklung, deine Prägung, deine Ziele, deine Wünsche. Wie gut kennen wir uns eigentlich? Jetzt gucken wir uns den Jeremia nochmal an. Ich lese nochmal die zwei Verse aus 1, 4 und 5 vor. Das Wort Jahwes kam zu mir und er sagte, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich geweiht zum Propheten über die Völker, bist du bestimmt. Das Größte und Wichtigste, was wir über ihn und über uns wissen können, er ist geformt von Gott. Wörtlich bedeutet das Wort, was da ist, auch töpfern. Also wir sind getöpfert und dieses Töpfern, das ist ja sowas künstlerisch Kreatives. Gott hat sich was gedacht bei uns, als er uns gemacht hat. Ein Bild für die Beziehung zu Gott. Dieser Prozess des Formens hat im Mutterleib begonnen und wisst ihr, wann er endet? Wann dieser Formungsprozess endet? Wann endet er? Mit dem Tod. Das heißt, all ihr Alten, ihr Lieben, das meine ich die, die älter sind als ich, es hört nicht auf. Gott formt uns immer noch. Wir können uns nicht zurück, da diskutieren wir hier, ob die älter sind oder als ich oder nicht. Es hört nicht auf. Gott will uns formen. Und ich glaube, es wird, je älter man ist, nicht leichter. Weil die Elastizität, des Tons ein bisschen nachlässt. Jüngere Menschen lassen sich, glaube ich, leichter von Gott formen als ältere. Die Konsistenz verändert sich. Ich habe diese Woche mit Benny telefoniert und er hat etwas gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Deshalb kommt jetzt, Zitat Benny, Doppelpunkt: Wir können uns nicht immer nur auf die Starken verlassen. Als es darum ging, wie funktioniert Gemeinde eigentlich? Wir können uns nicht nur auf die Starken verlassen, sondern es kommt darauf an, dass wir uns alle von Gott formen lassen, egal ob wir da in der dritten, vierten, fünften Reihe sind oder hier vorne stehen dürfen oder wie wir im Reich Gottes unterwegs sind. Alle sind wichtig und es sind nicht nur Einzelne, die dann alles machen können, auch wenn wir manchmal so den Eindruck haben. Es sind nicht nur die Jungen, denen man die Arbeit überlassen kann. Es sind aber auch nicht nur die Alten. Die Zeit des Formens ist immer jetzt. Es hat nicht nur mit unserem Alter, sondern auch mit unserer Situation zu tun. Und manchmal kann es auch so eine Zäsur geben, dass man den Eindruck hat, hey, es ist alles neu. Und jetzt, ich habe Sabine schon vorgewarnt, dass ich sie zitieren werde. Letztes Mal nach dem Gottesdienst hast du gesagt, alles noch einmal von vorne. Alles noch einmal von vorne. Wir hatten dann ähnliche Gedanken, dass wir in der Entwicklung der Gemeinde, wir hatten das schon mal und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon mal waren. Es geht wieder von vorne los, aber das ist nicht die Wahrheit. Weil diese Entwicklung, diese Erfahrung, die gehören ja auch dazu. Und deshalb sind wir nicht da, wo wir mal waren. Aber vielleicht an einem ähnlichen Punkt. Und jetzt können wir anders vorangehen, mit anderen Menschen und mit einer anderen Erfahrung und auch vielleicht ein bisschen durchdachter. Manchmal gibt es eine Zäsur. Gott hat geformt und er formt immer weiter, aber dieses Bild mit dem Töpfern hört natürlich irgendwo auf. Weil wir nämlich in einer anderen Position sind als ein Klumpenton. Wir können uns nämlich darauf einlassen. Wir können sagen, ja bitte, hier bin ich, form mich. Wir können aber auch sagen, nee, lass mal gut sein. Und Gott ist ein Gott, der darauf Rücksicht nimmt. Das ist alles, dieses Zulassen, dieses Formen, eigentlich alles Kennzeichen einer Liebesbeziehung. Bei Jeremia war es ehrlich gesagt noch ein bisschen anders. Jeremia war bestimmt zum Propheten für die Völker und dafür musste er erstmal seine Erfahrungen machen. Nicht umsonst war er der weinende Prophet, weil die Erfahrungen waren nicht nur gut. Der hat auch richtig gelitten und das hat ihn allerdings geformt zu dem, was er sein sollte. Und auch wir haben ein Ziel, oder Gott ein Ziel mit uns, sind eine wunderbare Idee Gottes für uns, aber auch wir werden geformt. Und vielleicht kennt ihr es oder seid ihr gerade in so einer Zeit, wo ihr denkt, boah, was ist denn los, warum passiert denn nichts? Warum ist das alles so anstrengend? Vielleicht formt Gott dich durch leichte und schwere Erfahrungen. Vielleicht hat Gott etwas mit dir vor, auf das er dich vorbereitet, durch das, was du erlebst. Vielleicht hat Gott etwas mit unserer Gemeinde vor, durch das, was wir in dieser Schleife erlebt haben. Vielleicht ist das nur eine Vorbereitung, ein Formen Gottes für uns. Was will Gott konkret für unser Leben? Was soll ich tun? Ich schaue auf mein Leben, ich schaue auf meine Geschichte und da kann ich vielleicht schon ein bisschen auf diese Spur kommen. Was ist denn alles so passiert? Was ist mir denn so passiert? Was habe ich mit Gott erlebt? Was ist eigentlich passiert in meinem Leben, dass ich da bin, wo ich jetzt bin? Und wenn ich das alles anschaue, vielleicht auch gerade, wenn ich das mal jemandem erzähle, dadurch erschließt sich das manchmal so, in welche Richtung könnte es hindeuten? Wohin soll es gehen? Wohin formt Gott dich? Wohin formt er uns? Vielleicht denken wir dann, ich habe alles vermasselt, ich habe Gott immer enttäuscht, das kenne ich auch. Ich habe keine Fähigkeiten. Dann kann ich dir sagen, doch, doch, Gott hat eine Idee mit dir. Jeder ist wichtig. Solange wir atmen, hat Gott eine Idee mit uns. Das hört nicht auf, nicht mit 50, nicht mit 60, 70 oder 80 und auch nicht mit 83. Trauen wir uns diese Frage zu stellen? Trauen wir uns diese Frage zu stellen? Gott, was hast du mit mir vor? Das ist ja eine gefährliche Frage. könnte ja sein, dass Gott plötzlich irgendwie antwortet. Ganz anders, als wir denken. Hat ja viele Wege. Trauen wir uns, das zu fragen, was hast du mit mir vor? Vor dieser Frage hat Gott ja schon geantwortet. Ich habe dich geformt, ich kenne dich, ich habe dich gerufen, bei deinem Namen gerufen. Und das stimmt ja tatsächlich, dieses Wunder, das Gott alle kennt. Die Frage, wer du bist, ist das eine. Aber damit zusammenhängend ist eine viel wichtigere Frage, wem gehörst du, wessen bist du? Bei Jeremia, da sagt Gott ja, ich habe dich bestimmt zum Propheten über Völker. Und da kommen ja nur schöne Bilder dafür, hört sich super an, finde ich. Boah, ich habe einen Plan für dein Leben, zum Propheten über die Völker. Wörtlich steht da, ich habe dich gegeben, ich habe dich verschenkt dazu. Ich habe dich verschenkt. Ich habe dich vor deiner Geburt geformt und dann habe ich dich verschenkt an richtig üble Völker. Die Assyrer, die haben Köpfe von Gegnern vor den Mauern ihrer Stadt gestapelt. Die waren so hoch, dass man die Mauern nicht sehen konnte. Vielleicht wurde in den Berichten auch übertrieben, das weiß ich nicht genau. Aber das waren grausame Menschen. Hey, ich habe dich berufen dorthin. Da würde ich denken, ja, hättest du ja mal fragen können. Hättest du ja mal sagen können, ob ich das will. Gott, ich will ja schließlich glücklich sein. Ich habe ja nur dieses eine Leben, da möchte ich doch schließlich auch zu meinen Zielen kommen. Ich möchte ja auch was haben, was erleben, was mitnehmen, wichtig sein. Wo bleib ich? Ehrlich gesagt ist dieser Move hier von Gott total unmodern. Das passt sowas von gar nicht in unsere Zeit, in der alles um mich geht. Du musst dich verwirklichen, du musst zu deinen Zielen kommen, du kannst stark sein, ich. Jemand hat Kontrolle über unser Leben, jemand ist da, dem wir gehören. Mir kann doch niemand sagen, was ich zu tun habe. Wie spricht Gott uns an? Hey, ich habe dich so charismatisch, begeisterungsfähig geschaffen, geformt, getöpfert. Und dann habe ich dich an echt absolut unmotivierte Schüler geschenkt. Ich habe dich getöpfert mit so viel Kreativität und logischem Verständnis und dann habe ich dich an eine Firma für medizinische Geräte verschenkt. Ich habe dich geschaffen mit so viel Verständnis für Technik und Logik und dann habe ich dich verschenkt an irgendeine Baufirma. Ich habe dich durch Krankheiten geformt und dann habe ich dich verschenkt an die Schwachen in Kiel. Das muss man erstmal hören können, oder? Verschenkt worden. Lebe es. Ich habe dir so viel Begeisterung und Kraft gegeben, dich so geformt, damit du andere begeistern kannst. Das geht doch nicht, ich kann das doch nicht. Ich. Und dann sind wir genau bei der Frage, wem gehörst du? Wem gehören wir? Jeremia, der war ja voll im Trend. Ich kann doch nicht, ich bin doch so jung, ich kann auch nicht so gut sprechen. Der war so 20, für alle zur Orientierung mal. Ich kann doch nicht. Gott ruft meistens über das hinaus, was wir uns zutrauen. Aber wir selbst spüren es manchmal, dass da eine Leidenschaft ist für etwas. Dass da eine Fähigkeit ist, die Gott gerne auch formen und gebrauchen möchte. Und das zu leben, was Gott in uns hineingeformt hat, das bedeutet es, mit den Pferden zu laufen, mit Gott unterwegs zu sein. Es besteht eine, Eugene Peterson, habe ich schon mal gesagt, das Buch gibt es übrigens nicht mehr, also ich warte immer darauf, dass das nochmal kommt. Er hat gesagt, es besteht eine große Kluft zwischen dem, was wir glauben, tun zu können und dem, wozu Gott uns beruft. Es besteht eine große Kluft zwischen dem, was wir glauben, tun zu können und zwischen dem, wozu Gott uns beruft. Es ist eine Illusion zu glauben, das mache ich noch. Ich ahne, was Gott will, und das mache ich noch später, wenn ich mal die anderen Sachen erreicht habe. Das mache ich, wenn ich im Job dann ein Level habe und auch Familie und Kind, dann mache ich das auf jeden Fall. Und das mache ich dann noch, wenn wir das und das. Und das mache ich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und das mache ich dann, wenn ich im Job fertig bin. Und dann mache ich es vor meinem Tod vielleicht. Und dann mache ich es nicht. Gott ruft, das bringt uns immer an unsere Grenzen. Das bringt uns an unsere Grenzen. Weil wir alleine gar nicht mit Pferden laufen können. Wenn wir versuchen würden, das zu tun, was Gott will, aus unserer Kraft heraus, können wir aufhören. Da brauchen wir nicht anfangen. Deshalb sind wir so abhängig davon, dass wir das mit Gott zusammentun. Heute Morgen hier vor dem Gottesdienst wird ja auch mal schon gebetet und dann das zu tun, was der Heilige Geist möchte, uns treiben zu lassen, uns leiten zu lassen. Die Entschuldigungen haben sie ja nicht geändert, das habe ich ja schon gesagt, zu jung, zu alt, zu spät. Je mehr wir verstehen, wer wir sind, desto mehr wissen wir, was wir tun sollen. Und je mehr wir verstehen, wem wir gehören, desto mehr wird uns das auch möglich erscheinen. Das sind zwei Stufen. Je mehr wir verstehen, wer wir sind, wissen wir, was wir tun sollen. Und je mehr wir verstehen, wem wir gehören, wird uns das auch möglich erscheinen. Wir haben heute, anders als Jeremia, Jesus. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Gott immer da. Gottes Kraft in uns. Dynamis. Das ist das Wort für Kraft. Der Geist ist die Kraft Gottes in uns. Hier sind Sachen möglich, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er hat alles getan, geht mit, ihm gehören wir und brauchen keine Angst zu haben. Wissen wir, wer wir sind? Weißt du, wer du bist? Und weißt du, wem du gehörst? Wir singen jetzt ein Lied, das heißt, ich schaffe Raum. Und vielleicht ist das die erste Entscheidung für heute. Ich schaffe Raum. Es ist nämlich so, dass Gott nicht einfach in unser Leben hinein einbricht, sondern wir müssen die Türen öffnen. Und vielleicht bist du bereit zu sagen, jawohl, ich schaffe Raum für dich, Gott. Ich stehe auf und öffne meine Türen für dich. Ich möchte euch einladen, zu diesem Lied aufzustehen. Und wir werden nach den vier Lieder sind es dann, weil wir vorher keins gesungen haben, werden wir das Abendmahl feiern. Und vielleicht ist das auch so ein Entscheidungsding heute, dass ihr einfach nach vorne sagt, ja, ich schaffe Raum für dich. Ich lasse mich ein auf das, was du willst. Ich will so gerne mit dir zusammen das Leben, was du für mein Leben gegeben hast. Oder vielleicht zu sagen, mein Leben soll dir gehören. Das kann man immer mal wieder erneuern. Und Jesus, wir wollen dich anbeten und dich bitten, dass du uns Wollen und Vollbringen schenkst und dass wir uns mutig sind, uns darauf einzulassen, auf dich einzulassen und dir Raum zu geben. Lass uns aufstehen zum nächsten.
Könnt ihr lesen, was auf meinem T-Shirt steht? Kann man nicht so gut lesen. Das liegt an diesem Hemd, was da drüber liegt. Ich weiß nicht, was das bei euch ist, was das verhindert, dass man diese Schrift lesen kann. Ich möchte euch erzählen, was es bei mir ist. Ich habe vor einigen Wochen, das passiert mir auch nicht so oft, so gesehen, wie Jesus hier reinkommt und da Platz nimmt. Und das war ziemlich cool, so groß und im Wesentlichen ziemlich leuchtend und so, kam hier entlang und hat sich dort hingesetzt. Und eine Woche später komme ich in den Gottesdienst und komme hier rein und genau dort, wo ich Jesus gesehen habe, dass er Platz nimmt, steht ein Thron. Das war der Gottesdienst mit Heike, die das hier vorbereitet hat. Und das fand ich, das war ziemlich eindrücklich für mich. Und in der Anbetungszeit habe ich wieder Jesus etwas sagen hören und er hat gesagt, Knie nieder, Knie nieder. Und soll ich euch sagen, ich habe das nicht gemacht. Warum? Menschenfurcht, ich habe Angst vor euch. Ich habe Angst vor euch. das hindert mich daran, zu Jesus zu kommen und hier hinzugehen und auf die Knie zu gehen. Und das, was euch abhält, zu Jesus zu kommen, legt das ab. Dieses T-Shirt lag 8 Jahre bei mir im Schrank. Das ist das erste Mal, dass ich das hier trage. Im Gottesdienst. 8 Jahre. Das nächste Lied ist Praise Adonai, Who's Like Him, The Lion and the Lamb. Das sind diese zwei Bilder aus der Bibel. Auf der einen Seite Jesus, das Lamm, das für uns geopfert ist, das dort hängt. Auf der anderen Seite der Löwe, der König, von dem Kraft ausgeht und der nicht besiegt werden wird. Und an beides glauben wir.